Ich lese den Predigtext und dann legen wir los. Und das ist Gottes Wort. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Am 30. Juli 1993 verunglückte Don Wyman, während er Forstarbeiten im Pennsylvania Forest durchgeführt hatte. Sein Bein wurde unter einem fallenden Baum eingeklemmt und das machte ihn völlig bewegungsunfähig. 2 Stunden lang hat Don um Hilfe geschrien, vergebens. Niemand war da, der ihn hören konnte. Er begann daraufhin, um sein Bein herumzugraben, um es so frei zu bekommen. Aber bald stieß er schon auf felsigen Boden und er konnte nicht mehr weitergraben. Er würde also an Ort und Stelle und sehr langsam einfach verbluten. Aber Don Wyman wollte leben. So nahm er ein Kabel und einen Stock und er drehte den Blutzufluss seines eingeklemmten Unterschenkels ab, oberhalb des Knies. Und er nahm sein Taschenmesser und amputierte sich mit Messer und Säge mühsam das Bein. Er kroch mit amputiertem Bein zu seinem Auto, konnte dank Automatikgetriebe in die nächste Siedlung fahren damit. Dort wurde er in ein Krankenhaus geflogen und Don Wyman überlebte. Sein Unterschenkel allein war verloren. Taffe Geschichte, oder? Aber wahr. Boah. Ich meine, wer von uns hätte das Zeug dazu, ja, sich mit einem Taschenmesser den Unterschenkel zu amputieren, um zu leben? Egal, was mir zur Verfügung stünde, ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, das zu tun. So etwas anzutun, um zu leben. Und glücklicherweise komme ich sehr wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit, in diese Lage, so etwas tun zu müssen. Und hoffentlich keiner von uns. Das ist eine große Seltenheit, ja. Das passiert den allerwenigsten. Das heißt, wir können uns glücklich schätzen, dass wir uns nicht in dieser Lage befinden, bis wir zu Matthäus 5 kommen, oder? Zu Matthäus 5, Verse 29 bis 30, wo Jesus genau so etwas von seinen Nachfolgern fordert. Wenn du leben willst, dann tue Folgendes. Wenn dir dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, reiß es heraus und wirf es von dir. Wenn dir deine rechte Hand ein Anstoß zur Sünde wird, hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Was in aller Welt will Jesus mit diesen Worten erreichen? Was ist Jesus so wichtig, dass es mich im Ernstfall ein Auge oder eine Hand kosten würde? Und die Antwort ist sexuelle Reinheit. Das ist Jesus so wichtig. Sexuelle Integrität. Es ist, was Gott seinem Volk von Anfang an abverlangt hat, per Kodex verschrieben hat und Teil ihrer Identität als Gottesvolk war. Das 7. aus den 10 Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen. Und Christus geht einen Schritt weiter und sagt, reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab, aber falle nicht in Ehebruch. Wenn ich heute Morgen euch so anschaue, dann sehe ich keinen unter uns, dem ein Auge fehlt, dem eine Hand fehlt. Also müssen wir davon ausgehen, dass Ehebruch für uns nicht Thema ist und nie Thema war und auch nie Thema sein wird oder eine Versuchung sein könnte, oder? Nachdem wir alle noch integer da sitzen. Und damit können wir uns diese Predigt schenken heute Morgen. Weil sie keinerlei Relevanz für uns hat, oder? Oder aber, sie hat solch große Relevanz, dass als Konsequenz dieser Predigt heute, nächste Woche, mindestens einige mit Augenbinden oder vielleicht sogar in einer Armschlinge daherkommen müssten. Wenn das wirklich Relevanz hat, was Jesus da sieht. Oder aber sie hat Relevanz, weil Jesus uns als Teil seines Evangeliums, das wir hier vor uns liegen haben in Matthäus, die Augen öffnen will für ein erfülltes Leben in Reinheit, für das es wert ist, alles zu geben. Alles. Nicht nur ein Auge und nicht nur eine Hand. Vergessen wir nicht, dass wir Gottes Frohbotschaft hier vor uns liegen haben, wenn wir diese Verse lesen. Das Evangelium, das allein glückselig macht. So glückselig, dass uns nichts Irdisches jemals kostbar sein wird als dieses Leben mit Jesus. Don Wyman ließ es sich einiges kosten, um zu leben. Und er lebte. Jesus sagt, mach keine Kompromisse, wenn du leben willst. Koste es, was es wolle. Dein Auge, deine Hand, dein Leben. Lasst uns sehen, was Jesus genau meint hier. Jesus beginnt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn er dieses Gebot zitiert, das wir sehr gut kennen aus dem Alten Testament, Exodus und Deuteronomium, da müssen wir uns fragen, warum wir nicht Ehe brechen sollen. Wieso? Warum? Und die kurze Antwort darauf lautet natürlich, ja, weil Gott es gesagt hat. Ganz einfach. Und zwar zweimal. Exodus 20, Deuteronomium 5. Es ist das siebte der zehn Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Und das könnte das Ende dieser Antwort sein, warum wir es nicht tun sollen. Tu es nicht. Gott hat gesagt, tu es nicht. Und das Problem natürlich mit so einfachen Antworten ist, dass sie aufgrund unserer menschlichen Natur die Dinge nur noch interessanter machen, oder? Das kennen wir vielleicht auch. Der Reiz des Verbotenen, das sehen wir schon bei unseren Kindern. Papa, warum darf ich nicht? Weil ich es gesehen habe. Und was ist die Reaktion? Ein unbändiges Interesse an der Sache. Kinder sind clever. Die merken, dass da was Wichtiges vorliegt. Und die geben sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Und das sollen sie auch nicht. Die fragen sich, was steckt dahinter? Und das ist auch gut so. Wir sind intelligente Wesen und wir vergessen manchmal, dass es unsere Kinder auch sind. Und wir müssen uns nicht immer mit einfachen Antworten zufrieden geben. Also, dumm jetzt nicht so, als müssten wir das. Wir sind erwachsen. Warum kann ich nicht einfach mit jemandem Sex hier, wenn es mir gefällt? Wieso nicht? Warum kann ich nicht einfach mit jemandem Sex haben, wenn es für beide passt? Warum? Du musst eine Antwort hier auf die Frage. Weil die Gesellschaft dich dasselbe fragt. Oder? Das ist, wie die Gesellschaft tickt. Warum kann ich nicht mit jemandem Sex haben, wenn es für beide passt? Was ist denn die Antwort? Gott gibt uns mehr als nur diese einfache Antwort. Du sollst einfach nicht. Gott gibt uns viel mehr als das. Und die Antwort, die Gott uns gibt, warum wir nicht einfach mit irgendjemandem Sex haben können, sollen, die Antwort darauf liegt in der Sache selber, in dem, was Sex eigentlich ist. Und Gott zeigt oder hat auch, noch bevor er diese Gebote gegeben hat, genau gezeigt, was Sex ist. Nummer 1. Sex ist Gott gewollt. Und es ist gut. Es ist Teil von Gottes guter Schöpfung. Sex ist eine von Gott geschaffene und damit uns geschenkte Sache. Gott wollte, dass Menschen Sex haben. Er hat es designt, er hat es sich ausgedacht. Und siehe, es war sehr gut. Das ist Gottes Schlussfolgerung, nachdem er alles geschaffen hatte. Und Sex war Teil dieser guten Schöpfung, dieser sehr guten Schöpfung von Anfang an. Erotik, Anziehungskraft, Sinnlichkeit, Erregung, Lust sind von Gott geschaffene Dinge. Sex ist biblisch. Und das Buch Hohelied, wenn du es schaffst, ohne rot zu werden, macht das ganz deutlich, wenn du es lesen kannst, ohne rot zu werden. Sex ist Gott gewollt und gut, das ist Nummer 1. Nummer 2. Sex dient dem Zweck der Fortpflanzung. Genesis 1, Vers 28. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Wie tun wir das? Das ist wie Kinder in diese Welt kommen, oder? Jedes menschliche Leben, der Storch, ja genau. Ja, manchmal möchte man frommer sein, als man sein muss, gell? Jedes menschliche Leben in dieser Welt ist ein Produkt eines Geschlechtsakts, eines Mannes und einer Frau. Du und ich, wir sind hier, weil zwei Personen, ein Mann und eine Frau, Sex hatten. Ohne Sex gäbe es keine Menschen mehr. Es ist eine lebensspendende und lebenserschaffende Aktivität. Gott hat seine immense Schöpferkraft in diesen Akt hineingelegt. Wahnsinn, oder? Es liegt irgendwie für alle auf der Hand, oder, wo die Babys herkommen. Und doch, wenn man so darüber nachdenkt, das versetzt einen schon in Ehrfurcht, oder? Sex ist eine lebensspendende und lebenserschaffende Aktivität. Und ich hoffe, das ist für keinen von hier eine Überraschung heute. Was vielleicht weniger bewusst ist, ist Nummer 3. Sex ist Kommunikation. Es bedeutet etwas, wenn ein Mann und eine Frau Sex haben miteinander. Es sagt etwas aus. Es ist eine Sprache, deren Bedeutung Genesis 2, Vers 24 zugrunde liegt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln dort jetzt aufschlagt. Genesis 2, Vers 24. Erster Mose 2, Vers 24. Sex als Kommunikation, als Sprache hat Bedeutung und diese Bedeutung liegt diesem Vers zugrunde. Genesis 2, Vers 24, dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen oder anhaften und sie werden ein Fleisch sein. Und hier in diesem Vers legt Gott die universale, ewig gültige Sexkultur vor für den Menschen. Hier gibt Gott uns den ewig gültigen Bedeutungsrahmen für Sex vor. Genesis 2, Vers 24. Dieser Vers ist viermal in der Bibel und wird dreimal im Neuen Testament wortwörtlich wiederholt. Das ist sozusagen die Blaupause der gottgewollten sexuellen Interaktion. Und daraus geht hervor, dass Sex etwas kommuniziert, etwas bedeutet, und zwar eine Bindung einzugehen. Und das sehen wir in diesem Vers. Der Vers beginnt erst einmal damit, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt. Zuerst einmal geschieht ein immenser Bruch, wenn man sich das so überlegt. Ein Mann verlässt oder wörtlich gibt Vater und Mutter auf. Das ist, was da steht. Ich denke, jeder von uns würde bestätigen, oder? Dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind eine der stärksten Bindungen ist, die man als Mensch erleben kann, oder? Das würde, glaube ich, keiner leugnen. Dass die Bindung zwischen Eltern und Kind eine der stärksten Bindungen ist, die die Menschheit überhaupt kennt. Und es steht in Gottes Vorsehung aber so, dass diese Bindung aufgebrochen wird. Der Mann, Vater und Mutter verlassen, wörtlich aufgeben wird. Warum? Warum dieser geplante Bruch? Auch wenn es im Guten passiert. Ein Bruch ist es dennoch irgendwo. Warum etwas so Verbundenes, so eine starke Bindung aufbrechen? Antwort: für eine neue Bindung, die noch stärker ist. Und er wird seiner Frau anhängen oder wörtlich anhaften. Er geht eine neue Bindung ein, die noch stärker ist als die Eltern-Kind-Bindung mit seiner Frau. Anhaften hat dieselbe Bedeutung wie festkleben. Das ist das Wort, das da verwendet wird. Das ist eine Bindung, die bleibt. Die Eltern-Kind-Bindung wird lose irgendwann. Aber diese Bindung haftet, klebt, bleibt. Und das heißt, du gibst deine ganze Ursprungsfamilie auf für diese eine Person, die deine neue Familie ist. Du zeugst einen neuen familiären Nukleus, einen neuen Kern, aus dem eine neue Familie und neues Leben hervorsprießt. Das ist, was da passiert. Mann und Frau geben ihre Ursprungsfamilien auf und das macht total Sinn, wenn man bedenkt, was sie dafür gewinnen. Eine neue Familie, ein neuer Nukleus, aus dem neues Leben hervorsprießt. Und sie werden, und jetzt passiert's, ein Fleisch sein. Sex besiegelt und festigt gleichzeitig und dient dieser Bindung zweier sich gegenseitig zutiefst annehmender Menschen. Ich kleb an dir und du an mir. Sex sagt etwas aus. Dafür ist es geschaffen. Ich lasse alles zurück für dich, um dir zu gehören, um etwas Neues, um eins zu sein mit dir. Und Gott hat uns eine wunderbare Sprache dafür gegeben, um das zum Ausdruck zu bringen. Und Sex darf uns ruhig in Ehrfurcht versetzen, wenn man bedenkt, was Gott da alles hineingelegt hat. Sex schafft neues Leben, Sex kommuniziert ein Ja zueinander. Und darum hat Gott Sex in diesen Rahmen, universalen Rahmen, den er hier geschaffen hat, gestellt, den wir heute Ehe nennen. Das ist, was Ehe bedeutet. Die stabile und exklusive lebensspendende Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und darum sagt Gott, zerbrich das nicht. Mach das nicht kaputt. Du sollst nicht Ehe brechen. Segne dir etwas, dass du nicht bereit bist zum Säger mit deinem Körper. Du sollst nicht Ehe brechen. Was passiert nämlich, wenn man Sex von der Ehe loslöst? Was passiert dann? Sex verliert seine Bedeutung, die Gott hineingelegt hat. Das passiert. Und der Mensch hat Gottes Schöpferkraft, die da hineingelegt ist, einfach umgangen. Ich spreche hier nicht von der sinnvollen Familienplanung. Ist okay. Ich spreche davon, dass Sex mit Kinderkriegen gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden will. Und seit der Pille ist Sex vom Kinderzeugen praktisch dauerhaft loslösbar. Das sind zwei separate Dinge geworden. Und wir haben uns so der Verantwortung entledigt als Menschen, die Sex mit sich bringt eigentlich. Nämlich diese Bindung zu haben, innerhalb derer neues Leben entstehen und auch aufwachsen kann. Das haben wir erreicht als Menschen. Sex hat also nicht mehr notgedrungen, mehr etwas mit Familie zu tun, sondern mit der Befriedigung meines eigenen Verlangens. Das ist losgelöst worden. Der Mensch hat Sex vom Kinderzeugen losgelöst, etwas, was Gott aber vereinbart hat in eine Sache. Und nochmal, ich denke, Verhütung ist okay im Rahmen der Familienplanung. Was ich meine ist, dass der Versuch, Sex vom Kinderkriegen zu trennen, immer wieder scheitert. Und das ist der Grund, warum die Abtreibungsdebatte überhaupt existiert. Weil der Mensch Sex vom Kinderkriegen getrennt hat. Deswegen existiert die Abtreibungsdebatte. Weil Sex doch nicht ganz losgelöst werden kann davon. Weil Sex praktiziert wird und doch Kinder entstehen in einem Rahmen, in dem sie niemand haben will. Es zeigt, dass wir etwas getrennt haben, das zusammengehört. Sex und Familie. Und noch etwas hat der Mensch versucht zu trennen. was aber zusammengehört, nämlich dass Sex etwas kommuniziert. Immer. Immer. Sex ist nicht einfach nur Spaß haben. Sex sagt immer etwas aus. Dr. Christoph Ahler ist klinischer Sexualpsychologe. Er hat eine Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie in Berlin. Und soweit ich weiß, ist er nicht gläubig. Aber das Zeitmagazin hat schon vor längerem ein Interview mit ihm herausgegeben unter dem Titel Vom Himmel auf Erden. Was wissen wir eigentlich über Sex? Und er sagt auf die Frage hin, wie er Sex einem Außerirdischen erklären würde, der sich überhaupt nicht auskennt, ja? Wie würde er Sex beschreiben oder erklären? Und er sagt Folgendes über Sex. Sex ist die intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen zur Verfügung steht. Unsere Möglichkeit, Liebe leiblich zu erleben. Da haben wir einen Profi, einen Sexualpsychologe. Was ist Sex? Sex ist Kommunikation. Sex sieht etwas aus. Und er sagt weiter im Interview, die zentrale Bedeutung von Sex besteht darin, dass wir psychosoziale Grundbedürfnisse erfüllen können, die Männer und Frauen gleichermaßen erstreben, nämlich angenommen zu sein. Das ist die Sehnsucht dahinter. Angenommen zu sein. Sag mal, dass sie bei dir ganz arg noch gehen. Und das ist, wie du das siehst. Sex sagt etwas aus. Ich nehme dich an. Völlig. Ich binde mich an dich. Völlig. Du und ich von nun an eins. Und was für eine schmerzliche Erfahrung muss ein One-Night-Stand sie, egal wie bewusst es jemandem wird, wenn sich das Versprechen, angenommen zu sein, in dem Moment am nächsten Morgen als Lüge herausstellt. Es fühlt sich im Moment so an, als wäre ich vollkommen angenommen. Und erst wenn die Aufregung körperlicher Nähe verblasst, dann kommt die Erkenntnis, dass man missbraucht worden ist. Das tut weh. Das hinterlässt Narben in unserer Psyche. Darum gibt es Sexualpsychologen. Darum gibt es Leute wie Dr. Christoph Ahler. Er sagt auch, wir sind auf Bindung programmiert. Und das ist es, worum es auch beim Sex geht. Wir sind auf Bindung programmiert und das ist es, worum es auch beim Sex geht. Und das klingt doch wie Genesis 2,24, oder nicht? Verlassen, anhaften, ein Fleisch werden. Die Bibel sagt das schon lange. Von Anfang an. Und hier bestätigt aus dem Mund eines erfahrenen Sexualtherapeuten, der etliches Freud und Leid gesehen hat auf dem Gebiet der Sexualität. Weil wir Dinge loslösen von der Sache Gottes. Das ist seine Schlussfolgerung am Ende des Interviews. Das ist, was er sagt am Schluss. Sex war für mich immer etwas Überwältigendes. Diese unglaubliche Nähe zu einem anderen Menschen. Eigentlich stehe ich immer noch staunend davor. Es gibt keinen anderen Lebensbereich mit einer vergleichbaren Spannweite vom größten Glück zum tiefsten Leid. Sex kann etwas Wunderbares sein, aber Sex kann auch echt viel kaputt machen. Warum kann ich nicht einfach mit irgendjemandem Sex hier, wenn es für beide passt? Weil wir Sex nicht loslösen können von den Dingen, die Gott hineingelegt hat, ohne etwas kaputt zu machen, ohne uns kaputt zu machen. Deswegen. Weil Sex im Rahmen einer Bindung geschehen muss, weil es etwas kommuniziert, weil es neues Leben hervorbringt, das in diese Bindung hineingeboren werden muss. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott Sex in den Rahmen der Ehe gestellt hat. Warum Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Brich nicht den Rahmen, den Gott für Sex geschaffen hat. Brich ihn nicht. Brich ihn nicht, wenn du verheiratet bist. Und brich den Rahmen nicht, wenn du nicht verheiratet bist. Als Single. Und im Grunde genommen könnte das alles sein, was darüber gesagt werden muss. Über Sex. Aber immer noch sehen wir uns konfrontiert mit diesen krassen Worten Jesu hier, oder? Die stehen immer noch da. Und bis jetzt habe ich sie sehr elegant vermieden. Jesus sagt, reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab, aber falle nicht in Ehebruch. Und Jesus würde das nicht sagen, wenn es einfach wäre, die Ehe nicht zu brechen. Jesus wäre nicht so krass, wenn es einfach wäre. Wenn es uns nicht schwerfallen täte. Aber Jesus sagt, es kostet dich was, nicht in Ehebruch zu fallen. Was es Don Wyman gekostet hat zu leben, das kann es dich kosten, rein zu bleiben. Mit anderen Worten, es ist nicht einfach, rein zu bleiben. Das ist schwierig. Das kostet uns was. Und Vers 28 erklärt, warum es nicht einfach ist, rein zu bleiben, weil Ehebruch nicht erst im Akt selber geschieht. Das ist jetzt Vers 28, das ist wichtig. Ehebruch passiert nicht erst im Akt selber, sondern im Herzen beginnt Ehebruch. Das ist, wo es immer anfängt. Immer. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und es scheint, als hätte Jesus dort speziell die Männer im Blick. Und ich denke, eines der besten Beispiele dafür, die wir ausgelebt bekommen, für wie schwierig das ist, ist der König David. Es begann mit einem einfachen Blick von seinem Balkon hinunter. Hey, da badet eine schöne Frau. Und eine schöne Frau auch schon, das ist ein langes Problem. Überhaupt nicht. Gott hat Frauen schön gemacht. Und wir dürfen Frauen schön finden. Das ist okay. Ein Pastor hat einmal erzählt, wie er mit seiner Familie Strandurlaub gemacht hat. Und eines Tages ist er mit seinem Teenager-Sohn am Strand entlang spazieren gegangen. Und ohne dass sie es gemerkt haben, sind sie in die FKK-Gegend hineingekommen. Da ist also der Pastor mit seinem Sohn. Ja? Ich kann mich nicht lernen, wenn das. Und plötzlich kommen denen zur Mäh eine Gruppe junge, splitternackter Frauen entgegen. Am Strand. Und der Pastor natürlich, oh Mann, was mache ich jetzt? Mit einem Sohn die Augen zu heben. Nee, warte mal. Aufs Meer auf die Starre. Oder am besten gleich den Kopf ins Anstecken. Nee, das ist nicht, was er gemacht hat. Das ist nicht, was er gemacht hat. Er hat nichts von allem gemacht. Er ließ die jungen Frauen ganz entspannt vorbeigehen. Und dann sagt er zu seinem Sohn, ist Gottes Schöpfung nicht genial, Sohn? Und das hat so viel Verlegenheit und Spannung aus der Situation. Ich sage, no. Weil es wo ist, oder? Da badet eine schöne Frau, ist noch kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn es heißt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Und David hätte beim Anblick von Bathseba auch die Balkontüre einfach schließen können und Gott Danke sagen können für seine Schöpfung. Das ist, was der David hätte machen können. So wie er es etliche Male schon dort in seinen Psalmen. Der David hätte gewusst, wie es geht. Aber David dachte, ich frage mich, wie es unter der Schaumdecke weitergeht. Und da geriet er in Schwierigkeiten. Ein zweiter Blick. Und ehe er sich's versieht, wird aus dem Blick ein Stieren oder Glotzen oder Gaffen. Und aus dem Stieren eine erregte Bewunderung und aus der Bewunderung eine Begierde und aus der Begierde Ehebruch. Eine schwere Kettenreaktion. Wie Dominosteine, die einander unaufhaltsam anstoßen. Und als der erste gefallen war, da war es schon geschehen mit dem David. Davids Ehebruch begann lange, lange bevor Bathseba sein Gemach betreten hatte. Noch auf dem Balkon ergriff Davids Begierde die Kontrolle über ihn und er lässt Bathseba rufen. Das ist keine Affekthandlung. Der hat sie Ruhe verloren. Das hat eine Zeit gedauert. Er hätte sich auch Eis aus dem Eisschrank holen können und sich irgendwie behelfen zum Beruhigen. Hat er nicht gemacht. Und der Mann nach Gottes Herzen vergeht sich an der Frau eines anderen Mannes. hätte er lieber Gott einen Dankespsalm geschrieben für das Wunder seiner Schöpfung. Aber David dachte, nee, ich frage mich, wie es unter der Schaumwecke weitergeht. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Und die Geschichte von David, die endet doch nicht dort, oder? Das hat extreme Folgen. Extreme Folgen. Der Mann von der Bathseba stirbt, weil David einen Umbringer lässt. Und das Kind stirbt, das der David in dem Moment zeugt mit der Bathseba. Unglaubliche Folgen. Und es ist kaum zu glauben, was dieser zweite Blick vom Balkon für zerstörerische Folgen haben kann, oder? Und können wir jetzt erahnen, warum Jesus so krasse Worte wählt? Wenn es darum geht, Ehebruch zu vermeiden. Welchen Tipp hätte Jesus für David gehabt in seiner Situation? Wenn dich dein rechtes Auge verführt, reiß es heraus. David, das ist, was du hättest tun sollen, oder? Oder nicht? Was hätte Jesus zu David gesagt in dem Moment? Und ich denke nicht, dass Jesus wirklich Selbstverstümmelung als Ausweg vorschlägt. Weil das hätte keinen Sinn machen, oder? Wenn wir unseren Verstand einschalten, wir sind intelligente Wesen, schalten wir unseren Verstand nicht. Was passiert, wenn ich auf dem Balkon stand und da bin ich auch, oder der David, und ich ließ mir ein rechtes Auge aussah? Ich habe nochmal eins. Und das heißt, Jesus kann das nicht so machen. Das ist nicht die Lösung. Ich kann immer noch mit dem linken Auge auf die Terrasse starren oder auf meinen Bildschirm oder in das Magazin oder auf mein Handy. Das würde nichts bringen. Was Jesus hier sagen will, ist einfach das. Tu alles, was nötig ist. Tu alles, was nötig ist, um der Begierde zu entfliehen. Schau, wie schnell es geht beim David. Tu alles, was nötig ist, um der Begierde zu entfliehen. Selbst wenn es dich so viel kosten würde wie ein Auge oder eine Hand. Und das ist ziemlich clever von Jesus, das so zum sagen. Das ist total clever, weil jeder von uns hat ein Auge und jeder von uns hat eine Hand und darum versteht jeder von uns, dass es uns wirklich was kosten soll. Oder? Für manche ist es vielleicht das Handy. Ein Handy ist auch viel wert. Ein Handy überstiegt den materiellen Wert oftmals für uns, weil es sozial große Bedeutung hat für uns. Aber vielleicht ist das Handy das, was wir weglegen sollen. Oder der Fernseher. Oder mein Internetzugang. Was es dich kostet, lass es dich kosten. Reiß es heraus. Hau sie ab. Lass dir nichts zu teuer sein. Jeder versteht, wie ernst es und Jesus. Gib's weg. Der Computer, dein Handy, die Begegnung mit jemandem, der dir wirklich oder dir die wirklich Bedeutung spüren lässt. Vielleicht musst du eine Begegnung aufgeben mit einer Person, die dir viel Beachtung schenkt, wo die Funken fliegen könnten. Vielleicht musst du, wo du Annahme signalisiert kriegst von jemandem und dich danach sehnst, vielleicht musst du dort ein bisschen Abstand nehmen. Vielleicht musst du auch in deiner Ehe schaffen. Das kann auch passieren. Dass es dort vorwärts geht. Reiß es heraus. Hau sie ab. Tu alles, was nötig ist, um der Begierde der Versuchung zu entfliehen. Selbst wenn es dich so viel kostet wie dein Auge oder deine Hand. Das ist, was Jesus da sieht. Und verstand dich selber. Versteh dich selbst. Warum hat David so ein Verlangen verspürt, mit Bathseba zu schlafen? Warum? Er wollte sicher nicht ein Kind zeugen. Er wollte Annahme. Bestätigung. Daher kommt das Verlangen. Woher kommt das Verlangen, pornografisches Material zu konsumieren? Oder mit jemandem ins Bett zu steigen? Woher kommt das Verlangen? Was ist Sex? Sex kommuniziert etwas. Es sagt etwas aus. Ich will angenommen sein. Und jeder von uns will das. Als David also so auf seinem Balkon spazieren ging und Bathseba sah, da merkte er, dass er sie begehren wollte und er hätte mit seinem Hunger nach Annahme und Bestätigung wohin gehen sollen? Zu Gott. Balkontür zu, Spaziergang aus, koste es, was es wolle. Und er hätte sagen sollen, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Das sind alles Psalmen Davids. Balkontür zu, Spaziergang fertig und mit deinem Hunger nach Annahme und Bestätigung zu Gott gehen. Das ist, was es für David bedeutet hätte, Auge oder Hand zu opfern in dem Moment. Sich seinem Psalmen zuwenden, sich erinnern, dass er in Gott angenommen, in Gott glückselig ist. Glückselig. So beginnt die Bergpredigt auch, gell? Glückselig. Jesus ist gekommen, um uns eine Glückseligkeit zu bringen, die jeden irdischen Verlust oder Verzicht aufwiegt, bei weitem übertrifft. Für so eine Glückseligkeit darf man vielleicht sogar sein Auge oder seine Hand hergehen. Und wenn wir das nicht glauben, dann wären wir niemals in der Lage, sie irgendetwas zum Opfern. Für unsere Heiligkeit. Und unser Glaube wird als nichtig entlarvt. Deswegen droht Jesus da mit der Hölle. Das Opfer ist nicht, was uns vor der Hölle rettet, das er da abverlangt. Das Opfer zeigt nur, dass wir die Glückseligkeit in Jesus vor alles andere gestellt haben. Wichtiger ist als jedwede irdische Sache. Und wenn wir glauben, dass die Glückseligkeit in Jesus es wert ist, dann glauben wir auch, dass sich Verzicht oder Verlust auszahlt, um unserer Begierde zu entfliehen. So schaut der Glaube aus. Titus 2, und wir kommen jetzt zum Schluss gleich. Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn, das ist unser Glaube, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und er zieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und so sage ich mir in einem Moment der Versuchung, glückselig, Stefan. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, Stefan, sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Zwei Dinge jetzt als Anwendung. Wir alle brauchen Vergebung. Wenn wir jetzt Jesu Worte missverstanden würden, dann hätte jeder für uns nur mit einem Auge oder einer Hand nächste Woche kommen. Wir brauchen alle Vergebung wie David. Sexuelle Sünde haftet enorm an unserer Seele. Das haftet enorm an unserer Seele. Aber es gibt Vergebung. Und das ist ganz wichtig zum Wissen. Und ich weiß nicht, ob du Vergebung brauchst von Zeiten der sexuellen Revolution her und du immer noch mit Sachen kämpfst, die nicht passiert sind. Damit haben wir uns auch keinen Gefallen da, wir Menschen. Oder es ist etwas, das kürzlich passiert ist, es ist etwas, in dem du mit der Dinner steckst. Du brauchst und du hast Vergebung bei Jesus. Und wenn es einen Zweifel gibt in dir, dass es Vergebung gibt, selbst für die, den Gang zu Lukas 7 und liest die Geschichte von der Frau, die keuchen Simons Hus, dem Pharisäer, und Jesus mit Tränen die Füße gewäscht hat. Und so wie Jesus mit er umgeht, so geht er mit dir um. Gang zu Lukas 7. Lukas 7, Vers 36 bis 48. Dort kommen wir an, wenn es sexuelle Sünde getroffen hat. Und das Zweite ist, wir brauchen alle Umkehr und eine Veränderung. Wie breche ich die Gewalt meiner Begierde? Wie breche ich aus dem aus? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe von Gott durch ein Leben im Geist. Römer 8. Leben im Geist, Römer 8. Ein Anker, ein wichtiger, das ganze Kapitel. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, sagt der Paulus, Römer 8, Vers 13. Wie töten wir die Taten des Leibes? Durch den Geist. Wie machen wir das? Wir töten die Taten des Leibes durch den Geist, durch das Schwert des Geistes. Epheser 6. Wir nehmen das Schwert des Geistes in die Hand. Was ist das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen? Es ist Gottes Wort. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen und die Taten des Leibes töten. Und wie schaut das aus? Ganz konkret. Bewahrt. Bewahrt ist keine magische Formel. Bewahrt ist nur eine Hilfe, um sich an das erinnern. Mehr ist es nicht. Bewahrt. Bekenne. Bekenne, dass du Gedanken des Ehebruchs hast. Dass du einen Frust in deiner eigenen Ehe hast. Dass du Sucht nach pornografischen Inhalten hast. Bekenne, dass du aus dem Rahmen, den Gott geschaffen hat, ausgebrochen bist. Bekenne. Erbitte. Hilf, Herr, meine Begierde zum Sehr als das, was sie wirklich ist. Ein Hunger nach Anerkennung, Bestätigung. Hilf mir, die Lüge Satans nicht zum Glauben, sondern an dir fest zum Heben. Erbitte Gottes Hilfe. Hilf mir zum Sehr, zum Klardenken. Und dann vertraue. Und das ist, wenn, jetzt nimmst du Schwert in die Hand. Jetzt kommt das Schwert. Vertraue auf was? Auf Gottes Wort. Herr, du siehst in deinem Wort. Du siehst es, Herr, glückselig. Du sagst, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und da haben wir jetzt fest, glückselig machst du nur, nicht die sexuelle Erfahrung, nicht das Magazin, nicht die Internetseite, du allein machst glückselig. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Erfreue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Du hast es gesehen, Gott. Und darum baue ich auf das. Viertens, agiere. Jetzt zeigt sich, ob dein Glaube echt ist an das, was du gerade gesehen hast. Hier wird dein Glaube als nichtig oder echt entlarvt. Reiß aus, haue ab, sag Stopp zur Versuchung. Es kann heißen, etwas wegzugeben, etwas wegzusperren, etwas wegzuwerfen, irgendwo nicht mehr hinzugehen, jemanden nicht mehr zu treffen, vielleicht den Kontakt zu minimieren, an deiner Ehe zu arbeiten. Es kann heißen, dir Hilfe zu holen bei einem Sexualtherapeuten, wenn man süchtig ist nach pornografischen Inhalten zum Beispiel. Es kann sein, dass du damit hingehst, und zwar am 23. Februar nach Feldkirch, ein Seminar, Love is More, ein Leben ohne Pornografie ist möglich, 23. Februar in Feldkirch, 15 bis 19 Uhr. Wer Mitfahrgelegenheit will, soll sich bei mir melden. Ist ganz gut. Love is more. Es kann das heißen. Es kann heißen, dass du dich jemandem anvertraust. Es kann heißen, dass du ja eines dieser Dinge tust und es dich was kosten lässt für ein Leben in Reinheit. Danke Gott für seine Güte am Schluss und sein Wollen. Und sag danke, dass Gott es gut meint mit deiner Grenze. Sag danke, dass der Rahmen uns schützt vor schwerwiegenden Verletzungen und Folgen. Sag danke, dass ein Leben selbst ohne Ehe und ohne Sex erfüllen sie kann. Warum? Weil man glückselig sie kann ohne Ehe und ohne Sex. In Christus. In Gottes ewiger Familie. Die Familien, die wir haben, Mann und Frau, das blieb nicht. Auch dir Bindung wird irgendwann aufgebrochen. Was nie aufgebrochen wird, sind wir. Geschwister. Das ist ewig. Und dort können wir Annahme und Fülle und Bestätigung erleben. In Jesu Geist. Don Wyman hat es sich was kosten lassen zum Lehrer. Jesus hat es sich was kosten lassen, damit du und ich leben können und wir leben. Wir lassen es uns alles kosten, um das Leben zu ergreifen, das Jesus für uns hat. In Glückseligkeit.